Ja, einen schönen guten Morgen auch noch von meiner Seite. Ich darf hier heute Morgen das Wort weitergeben, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich das schon immer einmal machen wollte und weil es ja in Lippstadt hier so ist, dass jeder einmal darf. Und so darf ich es sein, der das heute Morgen hier einmal ausprobieren darf. Und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, die ich hier bekomme und für diese Erfahrung, die ich hier einmal machen darf. Und bevor ich in mein Thema einsteige, möchte ich der ganzen Sache noch vorausschicken, dass ich während der Vorbereitungszeit dieser Predigt mir oftmals die Frage stellen musste, ob ich eigentlich der Richtige bin, mich hier vorne hinzustellen, beziehungsweise ob das jetzt in meinem Leben wirklich dran ist. Und ganz ehrlich gesagt muss ich euch sagen, muss ich diese Frage eigentlich immer mit Nein beantworten, weil es in meinem Leben zurzeit definitiv Dinge gibt, die eigentlich wichtiger sind. Aber wenn man so eine Predigt vorbereitet, muss man sich ja auch sehr intensiv mit der Materie auseinandersetzen. Und dann ist es eigentlich immer so, dass derjenige, der eine Predigt vorbereitet, zugleich auch derjenige ist, der selbst am allermeisten davon profitiert. Und so war es auch bei mir und der Vorbereitung dieser Predigt. Ich persönlich habe sehr stark davon profitiert und die Vorbereitungszeit hat sich sehr positiv auf mich und auf mein Leben, mein geistliches Leben ausgewirkt. Nun, das Thema heute Morgen steht hier am Beamer: Haltet euch um der Sünde willen für tot. Warum dieses Thema? Weil ich in meinem Leben ein großes Problem habe. Ich könnte auch sagen, die große Tragödie meines Lebens. Das, was da steht, das ist nicht das Problem, nein, das ist bereits die Lösung. Das Problem ist ein anderes. Das Problem wird beschrieben in einer Bibelstelle, Römer 7, könnt ihr ja vielleicht schon mal aufschlagen. Das ist eine Stelle, ja, die meine ich nur so gut verstehen zu können, was dort geschrieben steht. Ja, es ist eine Stelle, mit der ich mich zu 100% identifizieren kann. Es ist eine Stelle, die mir förmlich aus der Seele spricht. Ich habe heute Morgen viele Bibelverse mitgebracht und ich werde euch nicht die Zeit geben, sie immer aufzuschlagen, aber es wird alles immer am Beamer eingeblendet sein, sofern ich es nicht anders sage in der Schlachterübersetzung. Und so möchte ich jetzt diese eine Stelle in Römer 7 einmal vorlesen. Es ist die Verse 14 bis 24, also Römer ab Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ja, und das, genau das ist auch das Problem meines Lebens. Ja, ich glaube an Gott, seit ich denken kann. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und habe das Wort Gottes mit der Muttermilch aufgenommen. Dazu bin ich auch noch in einer bibeltreuen und fundierten Gemeinde aufgewachsen. Ja, ich könnte so weit gehen zu sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen. Das hat mich aber zu keinem Zeitpunkt davon abgehalten zu sündigen. Im Gegenteil, ich habe gesündigt, gesündigt, gesündigt. Und dementsprechend hatte ich auch Angst davor, in die Hölle zu kommen. Ja, es gibt Menschen, die sündigen, weil sie es nicht besser wissen. Das kann ich von mir wahrlich nicht behaupten. Ich hätte es zu jedem Zeitpunkt immer besser gewusst. Und so hatte ich dementsprechend auch Angst, in die Hölle zu kommen. Und da habe ich als kleiner Junge meinen Papa darum gebeten, dass er mit mir betet, damit ich mein Leben dem Herrn Jesus übergeben kann. Und so kam es, dass wir in einem grünen VW Passat-Kombi saßen vor unserem Gewächshaus und mein Papa mir vorgebetet hat und ich ihm hinterher gebetet habe, um mein Leben zu übergeben, damit ich gerettet werde. Aber in meinem Leben verändert hat sich da nichts. Ich habe weiter gesündigt, gesündigt, gesündigt. Und so hatte ich dementsprechend auch weiter Angst davor, in die Hölle zu kommen. Und so habe ich meinen Papa noch einmal darum gebeten, mit mir zu beten. Und dann sagt mein Papa, ja, aber das haben wir doch schon gemacht. Sage ich ihm, ja, ich weiß, aber ich möchte noch einmal. Und so kam es, dass wir noch einmal im selben Auto an derselben Stelle saßen und er mir noch einmal vorgebetet hat und ich ihm noch einmal hinterher gebetet habe. Aber ihr könnt es euch denken, groß etwas verändert in meinem Leben hat sich auch da nichts. Ich habe weiter gesündigt. Und so habe ich als kleiner Junge die Angst davor, in die Hölle zu kommen, einfach verdrängt. Ich habe es verdrängt, kann man als kleiner Junge ja noch recht gut, und habe mir gedacht, na gut, ich bekehre mich dann mal, wenn ich erwachsen bin. Und so kam es, dass ich 13 Jahre alt wurde und vor dem Trümmerhaufen meines Lebens stand. Das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber so hat sich das angefühlt. Ein riesengroßen Haufen von Schuld. Und da habe ich begriffen, dass ich Gott nicht nur brauche, um in den Himmel zu kommen, sondern dass ich ihn auch brauche hier, in dieser Welt, in diesem Leben, weil ich gemerkt habe, dass ich ohne Jesus nichts, aber auch gar nichts in meinem Leben auf die Reihe kriege. Und da saß ich dann eines Tages in der Küche, habe den Backofen an der gegenüberliegenden Wand angestarrt, Cornflakes mit Milch gegessen und Cornflakes essend mein Leben noch einmal dem Herrn Jesus übergeben und ihm gesagt, ich möchte von jetzt an nach deinem Willen leben und nicht mehr nach meinem. Da hat sich dann das erste Mal in meinem Leben auch etwas verändert. Von da an war das Wollen da. Jeden Morgen aufs Neue wollte ich. Ja, der Wille, der war da. Aber groß etwas verändert in meinem Alltagsleben hat sich auch da nicht. Ich habe weiter gesündigt. Und für eine außenstehende Person, die hätte wahrscheinlich kaum etwas mitbekommen. Ich war immer noch der Alte, ich habe weiter gesündigt und bin von einer Niederlage zur anderen. Ja, das Wollen war wohl vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelang mir nicht. Und so las ich dann eines Morgens in einem Andachtsbuch Licht für den Tag, las ich den Vers aus Philipper 2,13, wo es da heißt, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Und dieser Vers, der hat mich dann enorm ermutigt, weil das Wollen war ja da, der Wille war ja da, das habe ich ja in mir gespürt. Und dann ist mir bewusst geworden, dass das bereits von Gott gewirkt ist. Und wenn das schon von Gott gewirkt ist, ist das ja der Beweis dafür, dass er bereits wirkt in meinem Leben. Und wenn er da schon aktiv ist, dann wird er ja wohl auch das Wollen, das Vollbringen wirken. So habe ich also als 13-jähriger Junge darauf gewartet, dass Gott in meinem Leben das Vollbringen wirkt, aber es ist nicht gekommen. Das Problem meines Lebens. Und so möchte ich euch einen ganz kurzen Überblick geben über heute Morgen. Die Einleitung, die haben wir jetzt. Da haben wir also dieses Problem. Das möchten wir noch ein bisschen genauer analysieren, was es damit auf sich hat, woher das kommt. Und anschließend möchten wir uns natürlich mit der Lösung beschäftigen. Und wenn ich die Lösung vor Augen habe, dann denke ich immer so an eine zweiseitige Medaille. Wenn ich an die Lösung denke, dann habe ich immer das Bild vor Augen von so einer Medaille, die zwei Seiten hat. Und da möchten wir uns zuerst die eine Seite der Medaille betrachten und anschließend dann die andere Seite der Medaille. Da wird es zuerst noch ein bisschen theoretisch und am Ende dann noch ein bisschen praktischer. Zuerst aber zur Analyse des Problems. Und Paulus liefert da ja eigentlich schon eine ziemlich genaue Beschreibung dieses Problems. 11 Verse lang beschreibt er das. Und da schreibt er beispielsweise in Vers 14, dass er fleischlich ist. Das große Problem, was ich also habe, hat etwas damit zu tun, dass ich fleischlich bin. Und in Vers 17 sagt er, Sünde wohnt in ihm. Das Problem hat etwas damit zu tun, dass ich fleischlich bin und dass Sünde in mir drin wohnt. Und dann geht er noch weiter und macht in Vers 18 eine ziemlich krasse Aussage. Da kommt er so weit, dass er sagt, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das heißt, es wohnt nicht nur Sünde in mir, sondern da wohnt nichts anderes als Sünde. Und in Vers 21 sagt er dann noch, das Böse hängt ihm an. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch in meinem Leben gemacht habe. Das Böse hängt mir an. Und da kommt man jetzt nicht unbedingt von selbst drauf. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, wenn ihr so eine Stelle liest oder wie es euch ergangen ist, als ihr sowas zum ersten Mal gelesen habt, aber die ganz normale menschliche Reaktion darauf ist doch eigentlich, das stimmt doch gar nicht. Ich weiß ja schon, dass ich nicht perfekt bin, ich weiß ja schon, dass ich auch schon mal was falsch gemacht habe, aber es war doch jetzt auch nicht immer alles falsch. Ich habe doch auch schon mal etwas Nettes gesagt. Ich habe doch auch schon mal etwas Gutes getan. Ich habe zwar Fehler, aber es ist doch nicht alles falsch und alles schlecht. Oder etwa doch? Da muss jeder von uns sich die Frage stellen, ist das Gottes inspiriertes Wort? Ist das die Wahrheit? Und ich weiß, in meinem Umfeld, da gibt es Menschen, insbesondere in der Landeskirche, die sagen, ach weißt du, der Paulus, das war so ein Freak. Der hat da so ein paar komische Sachen gesagt. der hat da teilweise so ein bisschen übertrieben. Da kann man jetzt nicht immer alles ganz wörtlich nehmen. Da muss man jetzt nicht immer alles ganz ernst nehmen. Und da ist jeder von uns herausgefordert, sich die Frage zu stellen, ist das die Wahrheit? Nehme ich das an für mein Leben? Da muss man sein Leben reflektieren im Lichte der Bibel, wie es geschrieben steht in Hebräer Kapitel 4, Vers 12, wo es da heißt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Da muss jeder von uns sich überlegen, ob er sein Herz durchleuchten will mit diesem zweischneidigen Schwert, ob er sich das antun will. Ja. Da stellt sich die Frage, was ist denn so böse an uns? Wir sind doch einfach nur bedürfnisgetriebene Wesen. Wir sind doch einfach nur Wesen, die Bedürfnisse haben und die grundsätzlich danach streben, diese Bedürfnisse auch zu stillen. Und im Zweifelsfall setzen wir unsere Bedürfnisse vor die Bedürfnisse der anderen. Was sollen wir auch anderes tun? Was habe ich davon, wenn das Bedürfnis eines anderen gestillt wird? Wer stillt denn meine Bedürfnisse? Das ist das Normalste und das Natürlichste der Welt. Erwachsene können das recht gut kaschieren. Die können das recht gut unterdrücken. Bei Erwachsenen könnte man manchmal meinen, dass es anders wäre. Aber am Beispiel der Kinder kommt das knallhart zum Ausdruck. Da wird es offenbar. An den Kindern sieht man, wie egoistisch und wie selbstsüchtig und wie rücksichtslos Menschen sind. Und das ist ganz normal. Das ist menschlich. Ja? Kann man sich mal darauf achten, in unserer Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, überall dort, wo das Adjektiv menschlich vorkommt, ist es in der Regel etwas Negatives. Ja, es ist menschlich, Dinge zu vergessen. Es ist menschlich, Fehler zu machen. Es ist menschlich, eifersüchtig zu sein. Es ist menschlich, neidisch zu sein. Es ist menschlich, hochmütig zu sein. Ja, es ist menschlich, den Mund nicht voll zu bekommen. Auf Schweizerdeutsch sagen wir es manchele. Ja, das funktioniert im Deutschen nicht, aber es ist so der Ausdruck, da wo Menschen zusammenkommen, da kommen diese menschlichen Mechanismen zum Tragen. Ja? Da gibt es Reibung, da schleift es, da fliegen die Fetzen. Und Paulus geht so weit, dass er sagt, wenn wir uns beißen und fressen, sollen wir Acht darauf geben, dass wir uns nicht gänzlich verschlingen. Und da muss man sich mal vergegenwärtigen, zu wem sagt er das eigentlich? Das sagt er nicht etwa zu den gottlosen Sündern in dieser Welt, die sowieso keine Ahnung haben. Das sagt er zu echten, wiedergeborenen Christen, die den Heiligen Geist in sich haben. Zu denen sagt er, wenn ihr gerade dabei seid, euch zu beißen und zu fressen, dann habt Acht, dass ihr euch nicht gänzlich verschlingt. Und da kommt der Jakobus noch. Jakobus 4, die Verse 1 bis 3, wo er sagt, woher kommen denn die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht? Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen? Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und da die Frage an dich, hast du dir in deinem Leben schon einmal etwas von Gott erbeten, was du nicht bekommen hast? Und auch da wieder, wie ist es euch ergangen, als ihr diese Stelle zum ersten Mal gelesen habt? Oder wie ergeht es euch dabei, wenn ihr sie heute seht? Die ganz normale menschliche Reaktion darauf ist, das stimmt doch gar nicht. Also ich bitte doch nicht in böser Absicht. Und ich will es doch nicht vergeuden in meinen Lüsten. Oder etwa doch? Auch da wieder nehme ich das an als göttlich inspiriertes Wort, nehme ich das an als die Wahrheit. Das ist ein ziemlich vernichtendes Urteil, was Jakobus und Petrus dort abgeben. Paulus meine ich. Paulus sagt, du hast nichts, du kannst nichts, du bist nichts. Und dann kommt Jakobus noch um die Ecke und sagt, und du kriegst auch nichts, weil du es nur in böser Absicht erbittest und du es in den Lüsten vergeuden würdest. Und dann kommt Jakobus immer noch im selben Kapitel. Im Vers 9 kommt er dann an den Punkt, wo er sagt, fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Das ist der Punkt, an dem jeder Christ in seinem Leben einmal gekommen sein muss. Ja, man bekehrt sich, man wird errettet, man wird erlöst, man hat Glücksgewiele, aber dann, beim einen ein bisschen früher, beim anderen ein bisschen später, merkt man plötzlich, ups, das Fleisch ist immer noch da, das Böse ist immer noch da. Und solange du noch denkst, dass da irgendetwas Gutes sei, irgendetwas, was nicht weg muss, irgendetwas, was man zu irgendetwas gebrauchen könnte, bist du auf dem Holzweg, da bist du in der Sackgasse. Aber bevor wir jetzt zur Lösung kommen, noch einmal die Vergegenwärtigung, wovon genau müssen wir erlöst werden? Paulus sagt, ich elender Mensch, wer erlöst mich von diesem Todesleib? Der größte Feind meines Lebens bin ich selbst. Ja, das größte Problem meines Lebens ist mein eigenes Fleisch. Es sind nicht meine Geschwister, es sind nicht meine Nachbarn, es sind nicht meine Arbeitskollegen, es ist auch nicht mein Chef und es ist auch nicht der Staat, vor dem ich erlöst werden muss. Nein, das größte Problem bin ich selbst. Ja. Und wenn wir dann jetzt zur Erlösung kommen wollen, da habe ich mir auf meinem Skript notiert, unzufrieden. Ich bin unzufrieden mit dem, was der Paulus hier liefert. Ja. Da beschreibt er 11 Verse lang wunderbar detailliert ein Problem und dann macht er einen riesigen Gedankensprung, ist noch nicht mal ein richtiges Deutsch und kommt dann einfach, zuerst fragt er, ich elender Mensch, wer erlöst mich von diesem Todesleib? Und dann kommt Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus unseren Herrn, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Das war mir jetzt schon klar, dass die Lösung etwas mit Jesus zu tun hätte. Aber ich hätte das gerne ein bisschen genauer erklärt gehabt. Wie denn jetzt? Was denn jetzt? In Kapitel 8 geht es dann weiter mit, so gibt es denn nun keine Verdammnis für diejenigen, die in Jesus Christus sind. Ja, das ist mir klar. Ich bin errettet, ich bin erlöst. Ich werde eines Tages entrückt werden und den Auferstehungsleib bekommen. Da werde ich dann vollkommen sein, da wird die Sünde weg sein. Aber was ist denn jetzt? Ich habe Heilsgewissheit, das ist ein anderes Thema. Aber was mache ich denn jetzt? Ich bin immer noch in diesem Fleisch. Sündige ich denn jetzt einfach weiter, bis ich dann endlich diesen Auferstehungsleib bekomme, bis ich dann im wahrsten Sinne des Wortes auch physisch erlöst werde? Nun, die Lösung, die hat Paulus schon bereits ein Kapitel vorher genauer beschrieben, Römer 6. Aber das ist ein bisschen ein schwieriger zu verstehendes Kapitel. Da bleibt man nicht so leicht hängen. Da kann man sich nicht so leicht mit identifizieren. Da geht es um Jesus und um sein Werk am Kreuz. Und da muss ich euch schon mal vorwarnen, da wird es jetzt richtig ungemütlich. Da geht es jetzt zur Sache. Ja. Da stellt Paulus im Vers 1 selber die Frage, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das ist die logischste, die konsequenteste, die naheliegendste Frage, die man an diesem Punkt stellen kann. Genau das. Was jetzt? Ich bin immer noch in diesem Fleisch, in diesem Todesleib. Ich habe noch nicht den Auferstehungsleib. Sündige ich jetzt einfach weiter? Da sagt er in Vers 2, das sei ferne. Was ist denn das jetzt wieder für eine Formulierung? Ist ja auch kein richtiges Deutsch. Würde kein deutscher Schriftsteller jemals so sagen. Ne? Es kommt aus dem Griechischen und es ist schlichtweg der stärkste Ausdruck, der dem Paulus im Griechischen zur Verfügung gestanden hat, um etwas zu verneinen. Der stärkste Ausdruck, den er hatte, den verwendet er öfters in seinen Briefen. Der stärkste Ausdruck, den er hatte, um klarzustellen, dass es so ganz sicher nicht sein soll. Das sei ferne. Und dann geht's los. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Da habe ich dann jetzt aber ein Problem. Ich frage mich, ich elender Mensch, wer erlöst mich von diesem Todesleib? Und dann kommt der Paulus und sagt, weißt du nicht, dass du tot bist? Weißt du nicht, dass du mitgekreuzigt bist? Sag ich, nee, irgendwie nicht. Irgendwie habe ich das nicht mitgekriegt. Da habe ich wohl was verpasst. Ich bin nicht tot. Ich frage mich, wer erlöst mich von meinem Fleisch? Und du sagst mir, weißt du nicht, dass du tot bist? Nee, irgendwie nicht. Im Gegenteil, ich stehe jetzt heute Morgen hier, ich stehe voll im Saft, quick lebendig, lebendiger denn je und in mir da rumort es. Ja, da sind all diese bösen Regungen, ja, Eifersucht und Neid und Hochmut und Lüste und Begierden, ist alles da, streitet in mir. Und ich frage mich, wer erlöst mich von mir selbst? Und du sagst, weißt du nicht, dass du tot bist? Nun, die Lösung auf dieses Mysterium, kommt in Römer 6, Vers 11. Und da wären wir dann beim Thema des heutigen Morgens angelangt. Römer 6, Vers 11. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Was heißt das denn jetzt? Haltet euch selbst dafür, dass ihr tot seid. Ja, wofür hält man sich denn? Man hält sich für etwas, das man nicht ist. Denn wenn man es wäre, müsste man sich ja nicht dafür halten. Paulus weiß ganz genau, dass wir nicht tot sind. Er weiß ganz genau, dass wir nicht mitgekreuzigt wurden. Er weiß ganz genau, dass wir damals vor 2000 Jahren nicht auf Golgatha waren. Und deswegen sagt er, haltet euch selbst dafür, dass ihr tot seid. Es gibt ja diesen schönen Spruch, für wen hält der sich eigentlich? Na, für jemanden, der er nicht ist. Oder für was hält der sich eigentlich? Na, für etwas, das er nicht ist. Man soll so tun, als ob man etwas sei, was man gar nicht ist. Man kann etwas verleugnen, man kann jemanden verleugnen. Petrus hat Jesus verleugnet. Obwohl es kaum einer gab, der Jesus besser kannte als er selbst, tat er so, als ob er ihn nicht kennen würde. Und wir sollten so tun, als ob wir uns selbst nicht kennen würden. Uns selbst verleugnen. Ja? Selbstverleugnung. Hast du ein Gefühl? Tu so, als ob du es nicht hättest. Regt sich etwas in dir? Tu so, als ob es das nicht hätte. Hast du einen Wunsch? Tu so, als ob du ihn nicht hättest. Hast du eine Sehnsucht in dir? Tu so, als ob du sie nicht hättest. Alle Bedingungen, die du jemals an dein Leben gestellt hast, lass es los, lass es sein. Tu so, als ob du es nicht getan hättest. Dein ganzes Ich, dein ganzes Selbst, alles, was dich ausmacht, alles, was sich in dir tut, alles Verlangen, alle Wünsche, alle Sehnsüchte, alles, was dich ausmacht, jede Phase deines ganzen Daseins, verleugne es. Tu so, als ob das alles gar nicht da wäre. Das ist ganz schön hart, magst du jetzt denken. Ganz schön krass, ganz schön heftig, eigentlich zu krass. Da kann ich dir jetzt einen klitzekleinen Lichtblick geben. Die andere Seite der Medaille, die ist auch ganz schön krass. Aber bevor wir jetzt auf die andere Seite der Medaille schauen, möchte ich an dieser Stelle noch ein Zitat anbringen von dem Psychologen Sigmund Freud. Einer der bekanntesten deutschsprachigen Psychologen, der sich Zeit seines Lebens mit der Psyche des Menschen auseinandergesetzt hat und der seinerseits ganz klar zum Schluss gekommen ist, dass wenn ein Mensch seine Bedürfnisse nicht befriedigt, er hat ein stärkeres Wort verwendet, er hat von Trieben gesprochen, er hat gesagt, wenn ein Mensch seine Triebe nicht befriedigt, dann staut sich da etwas auf und dann wird man auf lange Sicht hinaus krank. Er war fest davon überzeugt, dass wenn Bedürfnisse nicht gestillt werden, dass man dann krank wird. Und so das Zitat von ihm: Wer trinken, rauchen und Sex aufgibt, lebt nicht länger. Es kommt ihm nur so vor. Für ihn war es also völlig klar, wenn es mit dem Trinken und dem Rauchen und der Sexualität aufgibt, dann war es das. Dann war es das mit dem Leben. Und was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt ganz einfach: Stirb. Stirb. Ja, ich lache auch, wenn ich das sage. Ich kann euch verraten, es tut nicht weh. Aber die Bibel sagt ganz klar, stirb. Matthäus 16, Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es ist die Identifikation mit Jesus Christus und seinem Werk am Kreuz von Golgatha. Ja, Jesus Christus, Gott selbst, hat seine Gottheit entäußert. Seine Allmacht. Wer von uns wäre nicht gerne allmächtig? Er hat's losgelassen. Seine Allwissenheit. Wer von uns würde nicht gerne alles wissen? Er hat es sein gelassen. Seine Allgegenwart. Wer von uns wäre nicht gerne überall, insbesondere jetzt gerade woanders als hier? Er hat es sein gelassen. Er hat das Paradies verlassen, all das, wonach wir uns sehnen, all das, was wir gerne hätten, das, wonach sich jede Phase unseres ganzen Daseins sehnt, das hat er losgelassen, verlassen, zurückgelassen. Um in diese Welt zu kommen, um all das, was wir gerne zurücklassen würden, auf sich zu nehmen. All das, wovor wir flüchten, all das, was wir gerne hinter uns bringen würden, all das hat er auf sich genommen. Hitze und Kälte, Hunger und Durst, Müdigkeit, Emotionen, Gefühle, Traurigkeit. Ja, die Bibel geht so weit, sie sagt uns, dass ein Mann war, der mit Schmerzen und Krankheiten vertraut war. Ein Mann des Leidens, der das ganze Elend, die ganzen Mühen, das ganze Mühsal eines Lebens hier auf dieser Welt auf sich genommen hat. Und als ob das nicht alles schon schlimm genug gewesen wäre, hat er sich auch noch zu 100% mit uns, unserem Wesen und unseren Sünden identifiziert. Ja, all unsere bösen Gedanken hat er so getan, als ob er sie gedacht hätte. All unsere bösen Worte hat er sich dafür gehalten, dass er sie gesprochen hat. All unsere bösen Taten hat er sich dafür gehalten, dass er sie getan hat. Hat all unsere Sünden genommen, sich mit uns, unserem Wesen, unserem Dasein identifiziert und ist mit unseren Sünden an dieses Kreuz gegangen und hat den ganzen Kelch des Zornes Gottes ausgetrunken bis auf den letzten Schluck und ist für uns durch die Hölle gegangen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns mit ihm zu identifizieren. Jetzt haben wir die Möglichkeit, so zu tun, als ob wir dort mit ihm an diesem Kreuz hingen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, so zu tun, als ob wir damals mit ihm gestorben sind. Identifikation mit ihm und mit seinem Werk dort am Kreuz. Hast du einen Gedanken? Nagle ihn an dieses Kreuz. Hast du einen Wunsch? Nagle ihn an dieses Kreuz. Hast du ein Verlangen in dir, eine Sehnsucht? Nagle es an dieses Kreuz. Alle Bedingungen, die du an dein Leben gestellt hast, dich selbst, dein ganzes Dasein, alles, nagle es an das Kreuz. Da stellt sich dann jetzt natürlich die Frage, kannst du das? Da regt sich etwas in dir, ein Gefühl, ein Verlangen, eine Sehnsucht, was auch immer, dein Innenleben. Und jetzt tust du so, als ob es nicht da wäre. Jetzt ignorierst du das einfach. Kannst du das? Natürlich nicht. Natürlich kannst du das nicht. Du kannst das nicht nur nicht, du kannst das noch nicht einmal wollen. Da würdest du dir etwas vormachen. Das wäre falsche Demut. Ja? Die Bibel selbst sagt in Sprüche Kapitel 13, Vers 19, die Befriedigung eines Verlangens tut der Seele wohl. Aber vom Bösen zu weichen ist den Toren ein Greuel. Ja? Die Bibel selbst sagt, die Befriedigung eines Verlangens tut der Seele wohl. Und da steht nicht etwa, es tut dem Fleisch wohl. Da steht, es tut der Seele wohl. Und wenn du meinst, dass es bei dir anders ist, machst du dir selbst etwas vor. Du kannst das nicht nur nicht, du kannst das noch nicht einmal wollen. Das Einzige, was du kannst, unser Part, das Einzige, was wir können, ist, wir können es glauben. Wir können es im Glauben annehmen. Glauben, dass es so ist. Glauben, dass es so sein muss. Glauben, dass wir dahin kommen müssen, uns selbst zu verleugnen. Und so steht geschrieben in Hebräer Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Da steht jetzt bereits etwas von Belohnung. Glauben heißt nämlich immer auch Vertrauen. Ja, überall dort, wo Glauben steht, könnte man auch einfach Vertrauen einsetzen. Wir haben zuvor Matthäus 16, 24 gelesen, wo es um die Selbstverleugnung geht, aber da ist ja noch nicht Schluss, es geht ja noch weiter. Matthäus 16, 25, wo geschrieben steht, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und wenn man das im Glauben annimmt, ne, ich kann jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen, wer sein Leben verliert, ne, das ist die eine Seite der Medaille. Der wird es finden, das ist die andere Seite der Medaille. Und wer das im Glauben annimmt, du kannst das nicht wollen, du kannst das auch nicht fühlen, du kannst es nur glauben. Und wenn du das annimmst, dann nimmt Gott dich an. Dann ändert sich alles. Ja? Das ist ein übernatürlicher Vorgang, den man menschlich nicht beschreiben kann. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht aus Hesekiel 36, die Verse 26 bis 27, die zum Ausdruck bringen, was da dann genau passiert. Da steht, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ja, da sagt Gott, ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Da wären wir dann wieder genau angelangt bei Philipper 2,13, wo es heißt, er ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Er wirkt alles, einfach alles. Ja? Das fängt an mit einem Wunsch, den er in unser Herz hineinpflanzt. Einen Wunsch, der ganz langsam wächst, von Gott gewirktes Wachstum. Dass wir es nicht nur glauben, sondern dass wir auch anfangen, es wirklich zu wollen. Und je größer dieser Wunsch in uns wächst, desto eher fangen wir auch damit an, uns damit zu beschäftigen, wie kommen wir denn dahin, uns selbst zu verleugnen. Und Gott wirkt einfach alles. Er wirkt das Wollen, er wirkt den Eifer, er wirkt die Freude, er wirkt die Liebe, er wirkt das Vollbringen, er wirkt einfach alles. Und von diesem allem, was Gott da wirkt, habe ich mir noch einen Aspekt herausgesucht, den ich heute Morgen noch etwas beleuchten möchte. Es ist mein Lieblingsaspekt und es ist vielleicht auch so ein bisschen der Überbegriff für all das, was Gott dann wirkt. Es ist nämlich Vollmacht. Da steht geschrieben in Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ja. Da steht Anrecht, ein Kind Gottes zu sein. Man könnte das auch übersetzen mit Macht oder in der Schlachterübersetzung steht auch der Verweis zu Vollmacht. Ja, ein Macht, ein Kind Gottes zu sein. Wozu braucht denn ein Kind Gottes Macht? Macht braucht man doch eigentlich zu herrschen. Worüber soll denn ein Kind Gottes herrschen? Da können wir im Römer noch ein Kapitel weiter zurückgehen, Römer 5, 17, da steht geschrieben, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Im Leben herrschen. Ja. Herrschen über sich selbst. Herrschen über die Gedanken, herrschen über die Gefühle, herrschen über das, was man tut und das, was man lässt. Man nennt das auch Selbstbeherrschung. Und dazu habe ich noch meine Lieblingsbibelverse mitgebracht, Psalm 1, die Verse 1 bis 3, wo da steht, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und manches, was er tut, gerät wohl. Nee, nicht ganz. Das meiste, was er tut, gerät wohl. Vieles, was er tut, gerät wohl. Nee, da steht etwas anderes. Da steht alles, was er tut, gerät wohl. Und da müsste jeder vernünftig, rational denkende Mensch jetzt mal wieder einen Schritt zurück machen und sagen, aber halt mal, das stimmt doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein. Das ist ja Blödsinn. Jeder vergisst mal etwas. Jeder macht mal einen Fehler. Ja? Jeder fällt mal auf die Schnauze, oder? Oder etwa nicht. Nun, die Bibel sagt hier etwas anderes. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt und da muss jeder von uns sich die Frage stellen, nehme ich das in Anspruch für mein Leben? Ist das die Erwartungshaltung, mit der ich Gott gegenüber auftrete? Es ist ganz schön krass eigentlich, viel zu krass, um wahr zu sein. Aber wir haben ja schon gesehen, die andere Seite der Medaille, die ist auch krass. Sich selbst zu verleugnen ist auch ganz schön krass. Sein ganzes Leben, alle Bedingungen, die man an sein Leben gestellt hat, alles sich selbst einfach loszulassen, alles gänzlich dahin zu geben, ist auch ganz schön krass. Beide Seiten sind krass und das ist der Grund, warum ich heute Morgen hier vorne stehe. Das ist es, wovon ich fest überzeugt bin und was ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass in dem Maße, wie du konsequent darin bist, dich selbst zu verleugnen, in genau dem Maße wird Gott in deinem Leben wirken, mit Vollmacht. Und da bleibt nur noch, was geschrieben steht in Markus 16, Vers 16. Und diesen Bibelvers, den habe ich jetzt extra aus der Luther-Übersetzung mitgebracht, weil der Luther ein Wort anders übersetzt. Da steht nämlich, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und das ist es genau, das ist es. Wer da glaubt, das ist das Einzige, was wir können, es im Glauben annehmen. Wir können es nicht wollen, wir können es nicht fühlen, wir können es nur glauben. Und getauft wird. Und taufen ist nichts anderes als sterben. Mit der Taufe bezeugen wir, mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben zu sein, mit Christus runter in den Tod. Es ist nichts anderes als sterben, um mit ihm wieder aufzuerstehen im neuen Leben. Und das ist dieser allseits bekannte Spruch, wer es glaubt, wird selig. Die Welt macht sich lustig darüber. Wenn das einer sagt, dann wieder etwas ins Lächerliche ziehen. Wenn man googelt die Bedeutung von diesem Spruch, dann heißt es da, das glaube ich niemals, das glaubt niemand. Das ist die Art und Weise, wie Gott mit dieser, wie die Welt mit diesem Ausspruch umgeht. Wer es glaubt, wird selig. Und da muss sich jeder von uns heute Morgen wieder die Frage stellen. Glaube ich das? Nehme ich das ernst? Die Bibel sagt es uns klipp und klar. Wer es glaubt, der wird selig. Jetzt ist das alles Theorie, aber die Bibel ist ja so wunderbar. Sie hat uns auch ganz praktische Beispiele dafür geliefert, wie das aussieht, wenn Gott im Leben eines Menschen Vollmacht wirkt. Und es gibt eine Person in der Bibel, bei der lesen wir von keiner Sünde. Ich weiß nicht, ob es die einzige ist, ich habe es nicht überprüft, aber eine Person, bei der lesen wir von keiner Sünde, weil die Bibel diese Person hinstellt, so bin ich überzeugt von, als ein Beispiel dafür, was es bedeutet, wenn Gott die Vollmacht im Leben eines Menschen wirkt. Es ist Josef in Ägypten. Ich werde da jetzt nicht weit ausholen, ihr kennt die Geschichte, ansonsten müsst ihr sie nochmal durchlesen zu Hause, damit ihr wieder voll drin seid. Ich steige ein, 1. Mose 39, die Verse 2 bis 6. Da sind wir bereits in Ägypten, da ist Josef bereits ein Sklave im Hause des Potiphars, eines der Obersten der Leibwache im pharaonischen Königreich. Und da heißt es dann, ab Vers 2, und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang. Da sind wir genau bei Psalm 1, 1 bis 3. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen, und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Zum letzten Teil des Verses 6 komme ich gleich noch. Das ist also mal ein Werdegang. Ne? Das ist mal ein Senkrechtstart, eine Blitzkarriere. Da kommt er als Ausländer, man könnte auch sagen als Flüchtling, als Sklave, kommt er in dieses Land. Eine fremde Kultur, eine fremde Sprache. Der sprach zu Beginn dort in Ägypten, sprach der die Sprache nicht. Da kommt er in dieses Haus, dieses Potiphars als Sklave und dann hat man als erstes mal geguckt, kann man den zu irgendetwas gebrauchen. Und da ist man zum Schluss gekommen, ja, der darf bleiben im Haus. Und dann geht's weiter. Und dann hat er dermaßen gelingen, zuerst heißt es, dass der Potiphar ihm alles übergab, aber dieses alles war anscheinend noch nicht ganz alles, weil am Ende heißt es dann plötzlich, dass er sich von da an um gar nichts mehr kümmerte, als nur noch um das Brot, was er aß. Da wären wir dann wiederum in Psalm 1, 3. Alles, aber definitiv alles, was der Mann tat, gelang ihm. Da hat Gott dermaßen Vollmacht gewirkt, dermaßen Souveränität geschenkt und sich dermaßen verherrlicht im Leben eines Menschen. Und als ob das nicht schon genug der Verherrlichung Gottes war, ging es noch weiter. Da heißt es dann noch, der zweite Teil von Vers 6, Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Jetzt ist das ja so, dass wenn einer dermaßen gelingen hat in seinem Leben, dermaßen souverän durch sein Leben schreitet, kann das schon mal vorkommen, dass seine Frau sich verliebt. Und Josef war anscheinend dazu auch noch von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Und da hat sich dann wohl die Frau des Potiphars in ihn verliebt. Die Bibel sagt uns nichts über diese Frau, aber ich persönlich gehe mal davon aus, dass das eine ziemlich gut aussehende, ziemlich attraktive, ziemlich schöne Frau gewesen sein muss, die wohl ihre Reize hatte. Denn es war nicht irgendeine Frau, es war die Frau eines der höchsten pharaonischen Beamten. Und die war verheiratet, die war intim mit einem Mann, das heißt, die wusste sehr wohl, wie Männer ticken, die wusste sehr wohl, wie sie einen Mann verführen kann. Und so lesen wir dann in 1. Mose 39, Vers 10. Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Jetzt heißt es in der Bibel, fliehe der jugendlichen Lüste. Aber wenn ich das dem Josef gesagt hätte, dann hätte das auf ihn wirken müssen wie ein Hohn. Denn er konnte ja nicht weg. Er war ja Sklave. Er musste jeden Tag aufs Neue wieder in dieses Haus und dort dienen. Ja? Jeden Tag musste er dahin und hatte jeden Tag diese Frau vor sich, die ihn verführen wollte. Und so kommt es in 1. Mose 39, 11 dann zu der Stelle, wo es heißt, es geschah aber an einem solchen Tag. Also an einem von all den vielen Tagen, an denen die Frau ihn verführen wollte, ja, Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war. Ja. Da waren die beiden ganz alleine im Haus, und da warf sie sich ihm dann förmlich um den Hals, ne? Und ergriff ihn. Ja. Und der Griff von ihr war anscheinend so stark, dass er sich nicht mal eben so losreißen konnte. Nee, anscheinend sah er sich gezwungen, seinen Mantel in ihrer Hand zurückzulassen und zu fliehen. Und da floh er dann tatsächlich, obwohl er nicht durfte, obwohl er ein Sklave war. Da ging es dann einfach nicht mehr anders. Ne? Warst du in deinem Leben schon einmal in einer Situation, wo du mit einer Versuchung zu kämpfen hattest, wo du dachtest, das ist jetzt aber schon ganz schön hart? Also das ist eigentlich zu krass, also da kann man ja nicht widerstehen. Ne? In der Geschichte von Josef, da bekommen wir eine ganz andere Vorstellung davon, was geht und was nicht geht. Ja, bei Josef, da bekommen wir einen ganz anderen Maßstab davon, was möglich ist, wenn Gottes Geist im Leben eines Menschen wirkt. Da wird Josef zum größten Vorbild überhaupt in Sachen sexueller Reinheit, Enthaltsamkeit und Keuschheit. Ja, da sind wir so weit, aber so weit, aber so weit weg von Römer 7, wo es da heißt, ich tue nicht das, was ich will, das, was ich nicht will, das verübe ich, das, was ich hasse. Das Wollen ist zwar vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Nee, da sind wir so weit, aber so weit von weg. Und genau da will ich hin. Ich, der Versager. Ich, derjenige, der hier immer in der letzten Reihe sitzt und schläft, anstatt dem Gottesdienst zu folgen. Ich, der ich die Bibelschule nach 2 Monaten abgebrochen habe, um einer Frau willen. Das sind die Prioritäten, die ich in meinem Leben gesetzt habe. Ich, der Versager, der in Sünde lebt und von einer Niederlage zur nächsten schreitet. Und ich war in meinem Leben schon manchmal an dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, ich soll in die Welt gehen und Menschen von Jesus erzählen? Ich soll Menschen von Jesus erzählen? Was soll ich denen denn genau erzählen? Soll ich denen erzählen, ja, du brauchst Jesus, aber mir hat es nichts gebracht? Du brauchst Jesus, aber in meinem Leben funktioniert es nicht? Du brauchst Jesus, aber schau nicht auf mich. Mach's nicht so wie ich. Ja, was soll ich denen erzählen? Als 13-jähriger Junge, da habe ich darauf gewartet, dass Gott in meinem Leben das Vollbringen wirkt. Aber als 13-jähriger Junge, da habe ich nicht verstanden, was es kosten würde. Ja, als 13-jähriger Junge, da habe ich auch nicht ansatzweise begriffen, was das für Kosten mit sich bringen würde, wenn Gott im Leben wirken soll. Und ich weiß nicht, könnte sein, wenn Gott mir das damals einfach so vor den Latz geknallt hätte, könnte sein, dass ich es nicht ertragen hätte, könnte sein, dass ich davongelaufen wäre. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollte Gott das nicht. Er wollte mich haben. Und ich vermute, dass er es mir ganz langsam, ganz sachte, so wie ich es verarbeiten kann, beigebracht hat, was es bedeutet. Und heute, wo ich vor diesem Kreuz stehe, und heute, wo ich so ganz langsam anfange zu begreifen, was es bedeutet, mit Jesus gekreuzigt zu sein, mit Jesus gestorben zu sein. Ja, heute, wo ich so ganz langsam im Begriff bin, mein Leben loszulassen, mein Leben an dieses Kreuz zu nageln, da bin ich auf einmal der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Und wenn ich jetzt um mich herum schaue, Menschen um mich her, dann tun sie mir alle einfach nur noch leid. Sie mögen Erfolg haben, sie mögen reich sein, sie mögen berühmt sein, sie tun mir alle einfach nur noch leid. Denn das, was ich habe, das haben sie nicht. Aber sie bräuchten es. Ja, sie haben Sehnsüchte in sich, aber sie werden sie in dieser Welt nicht stillen. Sie werden in dieser Welt die Erfüllung nicht finden. Es wird in ihrer Seele, in ihrem Herzen alles immer leer und hohl bleiben. Und auf einmal, da habe ich etwas, was ich erzählen kann. Auf einmal habe ich etwas, das ich bezeugen kann. Auf einmal, da habe ich etwas, das ich geben kann. Und so ganz langsam, aber sicher wächst da ein Wunsch in mir, ja geradezu ein Eifer. Was bedeutet es denn, Christ sein? Bedeutet es jetzt ein asketisches Leben? Leben in völliger Enthaltsamkeit, alles weg, alles fort. Jetzt werden wir alle Mönchen und Nonnen und gehen ins Kloster. Jetzt habe ich 2 irrelangen Listen. Eine Liste, auf der draufsteht, was ich alles nicht tun darf. Und eine 2. irrelange Liste, auf der draufsteht, was ich alles tun muss. Nein, so ist es nicht bei Gott. Jesus legt einem etwas aufs Herzen und dann drängt es einem dazu. Und es ist kein Krampf. Christsein ist kein Krampf. Gute Werke zu tun ist kein Krampf. Im Gegenteil, wenn Gott wirkt, geht alles von selbst. Es mag in Anfechtungen und Versuchungen mag es mal ein Kampf sein, aber es ist niemals ein Krampf. Es ist so, wie Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts mehr beherrschen lassen. Und das ist genau das, was mich in meinem Leben zurzeit umtreibt. Früher, da gab es so viele Dinge, wo ich mich gefragt habe, ja, kann ich das, darf ich das, geht das noch, ist das schon zu viel, ist das eine Grauzone, ist das noch in Ordnung? Und heute ist das alles weg. Ja, heute gibt es so viele Dinge, die will ich nicht mehr, weil ich einfach nur Schiss habe, dass mein Herz sich wieder daran hängt und dass diese Dinge wieder anfangen, mein Leben zu beherrschen. Und so komme ich langsam zum Schluss. Wir haben da also diese zweiseitige Medaille. Auf der einen Seite würde ich draufschreiben Selbstverleugnung und auf die andere Seite würde ich draufschreiben Vollmacht. Und wenn du dir diese imaginäre Medaille umhängst und mit der Vorderseite, wo Vollmacht draufsteht, so schön nach vorne und so glänzend durchs Leben schreitest und du wirst glänzen, die Bibel sagt in den Sprüchen, der Pfad des Gerechten glänzt wie das Licht am Morgen. Ja, was ist denn das Licht am Morgen? Hast du es schon mal gesehen? Wenn der Horizont anfängt zu leuchten, ja, wenn es so langsam hell wird am Horizont, gelb, orange, rot bis hinein ins tiefrote Lila, ne, wenn er immer heller leuchtet, bis dann so ganz langsam die Sonne über dem Horizont aufgeht, ja, der Pfad des Gerechten, der glänzt wie das Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Und das heißt auch, die Gott lieben, die werden sein wie die Sonne. Ja, du wirst glänzen und es wird nicht unbemerkt bleiben, wenn du mit Vollmacht und souverän durchs Leben schreitest. Aber eins darfst du niemals vergessen. Die Rückseite dieser Medaille, die bleibt immer da, wo sie ist, nämlich auf der Rückseite. Und wo du auch hingehst mit dieser Medaille, die Rückseite kommt immer mit. Der Aspekt der Selbstverleugnung kommt immer mit und deshalb sagt Jesus auch, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt. Ja, dieses Kreuz, das müssen wir aufnehmen. Wozu denn? Das müssen wir tragen. Das Kreuz kommt mit, wo auch immer wir hingehen. Dieser Aspekt der Selbstverleugnung, das ist bei uns nicht so, wie es bei den Engeln anscheinend ist. Bei Engeln, wo Entscheidungen Ewigkeitswirksamkeit haben. Und wenn sie einmal gefallen sind, dann gibt es anscheinend kein Zurück mehr. Bei uns ist das zum Glück nicht so. Wir können heute sündigen und morgen Buße tun. Das bringt aber halt leider auch den Effekt mit sich, dass auch unsere guten Entscheidungen jeden Tag erneuert werden müssen. Meine guten Entscheidungen von heute sind morgen früh nichts mehr wert. Und so ist es ein Prozess des Sterbens, ja. Jeden Tag sterbe ich ein bisschen mehr. Es gibt keine Weiterentwicklung, es gibt keine Charakterformung. Es ist nicht so, wie die Freimaurer das gerne machen wollen oder die Scientologen von Scientology. Ja? Mach was aus dir, schöpfe dein Potenzial aus, entwickle dich weiter, forme deinen Charakter. Da gibt es nichts, was weiterentwickelt werden kann. Da gibt es nichts, was geformt werden kann. Das, was da ist, muss weg. Du kannst dich nicht weiterentwickeln, du kannst nur sterben. Du kannst nur sterben, damit Gottes Herrlichkeit sich in deinem Leben entfalten kann. Immer mehr sterben, damit Gott und seine Herrlichkeit immer mehr Raum bekommen. Und das ist nicht so, wenn Gott Siege in deinem Leben schenkt, wenn Gott dir Vollmacht schenkt, wenn Gott dir Errungenschaften schenkt in deinem Leben, du selbst, dein Ich, dein altes Wesen, wird sich kein Millimeter bewegen. Das bleibt so, wie es immer schon war. Es verändert sich nicht. Und Gottes Herrlichkeit in dir, die entwickelt sich auch nicht weiter. Die ist von Anfang an voll da. Die ganze Vollmacht und Herrlichkeit Gottes ist vom ersten Augenblick voll da in seiner Gänze. Es muss nur zur Geltung kommen. Und so schreibt Paulus in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei. Und nicht von uns. Ja, wir bekommen diese gesamte Herrlichkeit Gottes, diesen Schatz, dieses Jesus Christus in uns, das bekommen wir in dieses irdene Gefäß. Unser Fleisch, unser altes Dasein, unsere Sünde, es ist alles immer noch da. Der Auferstehungsleib, der kommt erst, die Entrückung, die Vollkommenheit, die kommt erst. Das ist dieser Mehrstufenplan Gottes, damit wir begreifen, wer wir sind und wer Gott ist. Damit wir begreifen, was von uns kommt und was von Gott kommt. Wir haben ja dieses Phänomen in uns drin und in der Bibel steht in einer Stelle geschrieben, die Engel, die beobachten uns. Was bedeutet das? Was passiert das? Jesus Christus in uns. Was tut sich da? Ne? Und das, was da steht, heißt wortwörtlich, sie versuchen über den Rand zu gucken, um zu sehen, was da läuft in einem Menschen. Jesus Christus in einem Menschen. Dieses Phänomen, ne? In unserem Leben zu begreifen, wer bin ich, wer ist Gott, was kommt von mir und was kommt von Gott, damit wir heranreifen zu dem, was Gott mit uns vorhat. Und ich habe eine einzige Hoffnung, eine einzige Zuversicht, etwas, woran ich mich festklammern kann, das Versprechen von Jesus, dass er mit mir zum Ziel kommen wird, dass er auch mit mir zum Ziel kommen wird. Philipper 1,6. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Bis auf den Tag Jesu Christi. Ja, er hat es angefangen und er wird es auch vollenden, weil er der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Und so steht geschrieben in Epheser 3,20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Es ist Gottes Kraft, die in uns wirkt. Alles, einfach alles. Und das ist die einzige Frage, die du dir in deinem Leben jemals stellen musst. Morgens und abends und nachts. In allem, was du tust, in allem, was du fühlst, in allem, was du denkst. Wirkt Gott in dir? Wirkt er in deinen Gedanken? Wirkt er in deinen Gefühlen? Wirkt er in dem, was du tust? Und wenn du diese Frage mit Nein beantworten musst, dann bleibt nichts anderes übrig, als dich mit Römer 6 zu beschäftigen und damit, was es bedeutet, mit Christus gestorben zu sein, mit Christus gekreuzigt zu sein. Dein ganzes Leben, dein ganzes Ich, dein ganzes Dasein loszulassen, zu verleugnen. Nicht, dass du das könntest, das kannst du nicht. Du fühlst es nicht, du willst es auch nicht, aber im Glauben annehmen. Und wenn du das im Glauben annimmst, dann nimmt Gott dich an. Dann fängt er an zu wirken, dann übernimmt er das Zepter deines Lebens. Er übernimmt alles, er kümmert sich auch um alles. Und du wirst je länger, desto mehr feststellen, dass dein ganzes Leben ein gut durchdachter Plan Gottes war, hin zu ihm, hin zur Verwandlung in sein Ebenbild. Und so möchte ich schließen mit dem Segenswort aus Judas 1, die Verse 24 bis 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Soll ich noch beten? Ja. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass so viele Menschen gekommen sind und dass wir diese Zeit haben durften in deinem Wort. Und bitte lass es doch unsere Herzen verstehen und begreifen und schenke doch, dass wir das in unserem Glauben annehmen können und uns ganz auf dich werfen können und auf dich hoffen und auf dich vertrauen und mit dir rechnen in allem. Komme jetzt mit uns durch diesen Sonntag, segne du die Gemeinschaft hier und komm doch auch mit uns durch die neue Woche. Amen.